Holla, liebe Leute, danke, dass ihr uns so fleißig folgt auf Twitter und mitdiskutiert. Wer noch mag, @.preradovic. Und auch heute haben wir wieder ein heißes Eisen, Gender- und Identitätspolitik. Jetzt geht's los. Guten Tag, Herr Professorin. Das klingt irgendwie falsch, ist aber die korrekte Anrede für einen männlichen Professor an der Uni Leipzig. Die hat sich nämlich in Sachen Gender für das generische Femininum entschieden. Beim ZDF setzt Klaus Kleber neuerdings auf das Binnen-I. Früher sagte er Reporter, jetzt...
Unsere ReporterInnen berichten in NRW und Oberbayern aus Kliniken.
Und auch Anne Will setzt auf Gender.
Als Verbandsvorsitzende, die ÄrztInnen der Gesundheitsämter in der Tat, die nun...
Tja, da frage ich, alte Tante, mich, muss das alles wirklich sein? Gender-Sternchen, Binnen-I, neue Worte wie zu Fuß gehende. Muss ich eine neue Sprache lernen, um ein guter Mensch zu sein? Darüber müssen wir reden und generell über Identitätspolitik. Jetzt in Punkt Preradovic. Professor Dr. Robert Pfaller, hallo ins österreichische Waldviertel.
Schönen guten Tag, Frau Preradovic.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor für Philosophie am Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz. Zuvor lehrten Sie in Amsterdam, Berlin, Chicago, Straßburg, Toulouse, Wien und Zürich. Und Sie sind ein erfolgreicher Autor. Sie haben das Buch Erwachsenensprache geschrieben, wo Sie sich ausgesprochen kritisch mit dem Gendern und mit Identitätspolitik auseinandersetzen. Jetzt kommt ja diese Identitätspolitik aus der politisch linken Ecke. Die Kritik kommt meistens aus konservativen Kreisen. Wo darf ich Sie denn verorten?
Ich glaube eben, es ist notwendig, dass man dieses Ensemble von Identitätspolitiken, das wir derzeit beobachten, einmal von links angreift. Mhm. Also das ist die Richtung, aus der ich komme, weil ich glaube, dass eine Linke, die sich in Identitätspolitik verliert, auch insgesamt verlieren muss.
Okay, ich sage nochmal ganz kurz, also Identitätspolitik, das ist der Kampf für diskriminierte Gruppen, also der kulturelle Kampf. Gruppen wie Schwule, Lesben, Transsexuelle, schwarze Frauen. Und grundsätzlich ist das ja ein hehres Ziel, sagen wir mal zum Beispiel Frauen zu stärken, vielleicht auch durch das Gendern. Was haben Sie dagegen, mal abgesehen davon, dass es so kompliziert ist?
Nun, vielleicht muss man ein kleines bisschen ausholen. Mhm. Ich glaube, man kann, wenn man das in einem groben historischen Bild betrachtet, sagen, die Identitätspolitiken sind genau in dem Moment entstanden, in dem es keine fortschrittliche Sozialpolitik mehr in westlichen Staaten gab. Also ganz grob, sozusagen in den ersten drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich in den westlichen kapitalistischen Staaten eine Politik durchgesetzt, die auf dem Prinzip von Chancengleichheit, zunehmender sozialer Durchlässigkeit und geringer werdenden ökonomischen Unterschieden zwischen Höchsteinkommen und Mindesteinkommen beruhte. Das ist aber ungefähr 1980, ein paar Jahre früher in England, ein paar Jahre später in Deutschland, vorbei. Ab da ändert sich das völlig und ab da, auch wieder gleichgültig eigentlich, wer regiert oder wer in Opposition ist, ist es in westlichen Staaten immer dieselbe ökonomische Politik. Wir haben Sparmaßnahmen, der Sozialstaat wird zurückgefahren, die Gleichheit schwindet. Und damit schwinden auch die Aufstiegschancen und die Hoffnungen der Menschen.
Also Sie sagen im Grunde, dass die Linke keine linke Politik mehr macht und deswegen Symbole braucht, oder?
Ja, also ab 1980 machen zum Beispiel Sozialdemokraten in Deutschland und in Österreich genau dieselbe Politik wie ihre rechten konservativen Gegner. Vielleicht sogar noch schlimmer. Also Schröder, die Sparpakete, und Hartz IV, das hätte eine CDU-Regierung vielleicht gar nicht durchgebracht. Und in dem Moment, wo es keine linke oder fortschrittlich-sozialdemokratische Sozialpolitik mehr gibt, in dem plötzlich auch niemand mehr von Chancengleichheit spricht, in dem Moment muss die Sozialdemokratie beginnen, sich zumindest symbolisch von ihren Gegnern irgendwie zu unterscheiden.
Und brauchen vielleicht selber eine neue Identität eigentlich, ne? Wenn sie ihre eigene verloren haben.
Ja, genau. Ja. Und ab da sozusagen beginnt ein, ein Versuch einer Polarisierung entlang hauptsächlich kultureller Themen und kultureller Kampfeinsätze. Und der betrifft jetzt vorwiegend Minderheiten. Das ist auch bezeichnend, ne? Für die Mehrheit kann man nichts mehr leisten. Also leistet man symbolisch etwas für Minderheiten. Ne? Das stimmt in manchen Fällen. Das
wissen ja, ich meine, Sprache auch. Verändert Denken, Denken verändert Handeln. So
geht ja, es. Hm? So kann es gehen. Das ist vielleicht auch nicht immer so, weil manchmal auch das Handeln die Sprache verändert und so weiter. Aber das Entscheidende ist nur, wenn man das sagt und man möchte über Sprache die Wirklichkeit verändern, dann muss man es zuerst einmal fertig bringen, erfolgreich die Sprache zu verändern. Und das ist sehr viel schwieriger, als die Leute, die in diesen Gremien sitzen, sich das meistens vorstellen. Die verstehen nämlich nicht viel von Sprache und die glauben, wenn sie ein Wort durch ein anderes ersetzen, dann haben sie irgendwas verbessert. Aber das funktioniert in der Sprache nicht so. Wenn man ein Wort über ein anderes drüber klatscht, dann ist das so, wie wenn man auf einen Tintenfleck ein neues Tischtuch legt. Plötzlich schaut der Tintenfleck auch um neuen frischen Tischtuch durch. Das konnte man gut beobachten, zum Beispiel in Amerika, als diese Diskussion lief, wie nennt man denn jetzt die Afroamerikaner? Ne? Zuerst hat man gesagt, also man darf sie nicht so und so nennen, also muss man sie Schwarze nennen. Dann hat man gesagt, na, Schwarze geht auch nicht, also muss man sie Afroamerikaner nennen. Aber irgendwie ist es nie zu einer zufriedenstellenden Lösung gekommen. Und gerade Betroffene aus diesen Gruppen, Whoopi Goldberg und andere, haben sich sehr massiv dagegen gewehrt, als afrikanische Amerikaner bezeichnet zu werden.
Ja, jetzt gehen wir nochmal zu Diversity. Sie haben das ja vorhin auch schon gesagt, dass ein bisschen aus den USA, dass man diese Wortfindungsstörungen hat, wenn man versucht, diese ganzen Gruppen zu beschreiben. Wenn es jetzt bei Transsexuellen zum Beispiel, das dritte Geschlecht, durch diese Diskussion ist es ja im Grunde erst so weit gekommen, dass es auch Dokumentationen gab und so, und dass die Leute sich damit beschäftigt haben und auch erst erfahren haben, dass es Menschen gibt, die in einem falschen Körper leben und dass es nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Transvestiten sind, die man abwerten kann. Da macht es dann doch vielleicht Sinn, so eine Diskussion. Weil die sind ja jetzt irgendwie angekommen. Die Frage ist, braucht man eine dritte Toilette? Das ist jetzt eine andere Frage. Aber die sind doch durch die Diskussion überhaupt in der Gesellschaft erst angekommen.
Nun, ich bin nicht ganz sicher, ob sich der Status dieser Menschen deutlich verbessert hat durch die Diskussion. Es stimmt zwar, dass jetzt sozusagen auch in entlegeneren Gegenden Menschen wissen, dass es sowas gibt. Aber ob das viel verbessert, würde ich bezweifeln. Und ich bin auch nicht sicher, ob es sowas wie eine Diskussion eigentlich gibt. Ich sehe vor allem eigentlich sozusagen nur wüste Beschimpfungen, Shitstorms und dass Leute von irgendwas ausgeschlossen werden. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eher das Gegenteil einer Diskussion. Und ich glaube, selbst diesen Gruppen hilft es besser, wenn man dafür sorgt, zum Beispiel, dass es dichte soziale Netze gibt, die zum Beispiel verhindern, dass die verarmen und dafür sorgen, dass sie sich diese aufwendigen Operationen, die sie brauchen, leisten können. Ganz generell, glaube ich, kann man eines mit Bestimmtheit sagen, je gerechter eine Gesellschaft ist und je mehr Gleichheit in einer Gesellschaft herrscht, desto gleichgültiger ist es, wer man ist. Je mehr Ungleichheit in einer Gesellschaft herrscht, desto wichtiger ist es, wer man ist. Und deshalb, glaube ich, muss man allen diesen Diskussionen sehr misstrauen, in denen am Anfang immer sofort die Frage gestellt wird, wer sind sie jetzt? Eine weiße Frau, ein weißer Mann, heterosexuell, homosexuell, transsexuell, was immer. Ne? Als ob das schon darüber ein Urteil ermöglichen würde, ob das wahr ist oder falsch, was wir hier sagen.
Eigentlich wäre es schön, wenn es wurscht wäre, gell?
Ich glaube, das ist eigentlich die Utopie, für die man kämpft.
Ja, das stimmt. Würden Sie die Linken dann eigentlich als Verräter der linken Ideen bezeichnen? Die heutigen Linken?
Ja, ich glaube, dass diese kulturalistische Linke sozusagen sich da in eine Falle hat locken lassen oder dass es vielleicht auch viele schlaue Leute gab, die erkannt haben, dass da für sie Möglichkeiten lauern. Ich glaube jedenfalls, dass man schon sagen kann, dass das keine linke Politik ist, die hier gemacht wird, sondern nur eine symbolische Kompensationspolitik.
Jetzt sagen die Verfechter der Identitätspolitik ja auch, dass die Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung, ja, auch schon eine Art Identitätsbewegung war, weil die mussten ja auch, die Arbeiter und Arbeiterinnen mussten ja ihre Identität finden, um dann gemeinsam kämpfen zu können.
Naja, sie mussten ein Klassenbewusstsein entwickeln, das ist richtig. Aber sie haben nicht darum gekämpft, ihre Identität zu behaupten oder der Welt zu zeigen, dass es Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, sondern das, worum es ging, war gleiche Rechte, Wahlrecht und so weiter zu erlangen. Also lauter Dinge zu erreichen, bei denen es eben nicht mehr darauf ankommt, ob sie Arbeiter waren oder nicht.
Aber es gibt ja dieses Gut-Böse und dann Täter-Opfer. Das heißt, die Menschen, für die man kämpft in der Identitätspolitik, das sind immer die Opfer. Und die anderen, die da nicht mitmachen, das sind die Täter. Jetzt frage ich mich natürlich, gefällt das den Opfern überhaupt? Ja, ist ja auch so eine Frage, ne? Also ich weiß nicht, wenn man mich zum Opfer macht, ich wäre schon mal ein bisschen stinkig.
Ja, richtig. Also das ist ein weiterer Punkt dieser Kulturalisierung, den politische Anliegen, der die politischen Anliegen unterworfen waren. Kulturalisierung bedeutet auch, dass das Politische gesellschaftlich weiter nach oben war. Also das Leid und seine Anerkennung findet jetzt in den Seminaren von Elite-Universitäten statt, wo man im Semester 50.000 Dollar zahlen muss. Dort sitzen plötzlich unglaublich viele Menschen, die sich aus irgendeinem Grund, einem ethnischen, sexuellen, religiösen, als Opfer deklarieren. Und in diesen elitären Kreisen bringt das Vorteile. Denn das sind Gruppen, wo es, um mit dem Soziologen Pierre Bourdieu zu sprechen, um Distinktion geht. Also da geht es darum, sich von anderen zu unterscheiden und als der Feinere auszusteigen aus der Auseinandersetzung. Und dort ist es natürlich von Vorteil, wenn man sagen kann, ich habe die größere Empfindlichkeit, Sie haben jetzt meine Gefühle verletzt, Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, dass Sie so ein Trampeltier sind, aber ich mit meiner Feinheit spüre das fürchterlich stark und deswegen dürfen Sie jetzt gar nichts sagen, weil Sie böse sind und ich bin das Opfer. Das funktioniert dort ganz gut. Der Soziologe Frank Furedi hat ein schönes Buch darüber geschrieben, What Happened to the Universities, wo er eben gezeigt hat, Studierende in den englischen und amerikanischen Universitäten sagen gar nicht mehr, ich stimme mit ihrem Argument nicht überein aus den und den Gründen, sondern sie sagen ganz einfach zu ihrem Kommilitonen, das, was sie da jetzt gerade gesagt haben, verletzt meine Gefühle als Frau, Schwuler, Schwarzer oder was weiß ich.
Ist das so?
Nun, ich habe selber in den amerikanischen Universitäten schon so erleben können und ich glaube, inzwischen ist es noch schlimmer geworden. Also es gibt neuere Literatur darüber, die das ausführlicher schildert. Was das Opfer betrifft und diesen Begriff, glaube ich, ist es auch ganz deutlich, das ist eine sehr elitäre Form, miteinander zu kämpfen, dass man also sagt, sie verletzen mich da und ich bin jetzt ihr Opfer. Das hat überhaupt nur einen Sinn innerhalb bestimmter Gruppen von Eliten, also von Studierenden an Universitäten, wo man 50.000 Dollar im Semester Studiengebühren bezahlt. Je weiter unten man in der Gesellschaft nachsieht, desto deutlicher sieht man, dass man dort auf keinen Fall für sich den Begriff Opfer in Anspruch nehmen möchte.
Und ich habe Sie richtig verstanden, entstanden ist das alles an amerikanischen Elite-Universitäten oder wo kommt das her? Und vor allem, wer hat es erfunden?
Es blüht natürlich an amerikanischen, britischen und inzwischen teilweise auch europäischen, hauptsächlich Elite-Universitäten. Und ich glaube, solche Dinge ergeben sich immer aus einer strukturellen Logik. Also an Elite-Universitäten muss man mit Konkurrenz kämpfen und alles, was im Kampf eine Waffe ist, wird auch eingesetzt werden. Und wenn das eine Waffe ist, um den anderen als Rüpel oder gar Täter hinstellen zu können, dann wird es eingesetzt werden. Da muss nicht am Anfang ein Superhirn mit einem Plan dahinter gesteckt sein, sondern das sind sozusagen die naturgesetzlichen strukturellen Entwicklungen von Machtverhältnissen in Apparaten.
Die Evolution des Mimimi, kann man auch dazu sagen. Jetzt hat ja auch Hillary Clinton im letzten US-Wahlkampf bitter erfahren müssen, dass man mit Diversity nichts gewinnen kann. Ja, hat sie also völlig unerwartet gegen Trump verloren. Vielleicht auch, weil die Leute, die normalen Leute, gar nicht wusste, was sie mit Diversity wollte. Donald Trump müsste ihnen doch eigentlich gefallen, ne? Also um Identitätspolitik schert er sich ja wenig.
Naja, also ich habe die Amerikaner nicht beneidet um die Wahl, die ihnen blieb. Ja, ich fand beide Lager entsetzlich und beide Optionen. Aber man kann die Niederlage von Clinton natürlich gut erklären. Also das geschah immerhin in einem Moment, wo noch Hunderttausende Amerikaner massiv an den Folgen der Finanzkrise gelitten haben. Das war ein Hotel, da waren sie Familie, die haben Frühstück das Essen heimlich in Sackerln eingepackt, weil sie sonst am ganzen Tag nichts mehr zu essen gehabt hätten. Ja, die hatten ihre Häuser verloren in der Immobilienblase und mussten jetzt von irgendeiner Sozialhilfe im Hotel leben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da sind Hunderttausende von so einer Situation betroffen. Und die Kandidatin, die hier Erleichterung und soziale Auffangnetze eigentlich versprechen müsste, spricht von exotischen sexuellen Minderheiten, die vielleicht in Washington und in New York und in Los Angeles eine gewisse Verbreitung haben, aber von denen diese anderen Leute vielleicht noch nie einen einzigen Vertreter gesehen haben. Für die muss das ja völlig exotisch gewesen sein, ohne dass die überhaupt gegen diese Minderheiten vielleicht irgendwas gehabt hätten. Nur, was sie deutlich erkannt haben, war, dass hier abgelenkt wird, dass hier von den Problemen, die eine Mehrheit hat und die massive Eingriffe erfordern würden, abgelenkt wird, zugunsten von Problemen, die Angehörige von Eliten haben und wo sehr kleine, eher symbolische Eingriffe ausreichend sind.
Und das sehen Sie ja auch bei uns, ne? Als großes Symbolpolitik, als Ablenkungspolitik dafür, dass die Linke nichts mehr macht, was die Linke eigentlich machen sollte, nämlich sich um die realen Probleme kümmern.
Genau. Und vielleicht, wenn Sie mir eine Bemerkung erlauben, weil Sie mich auf Trump angesprochen haben. Ich glaube, man muss sehen, dass das auch bei ihm umgekehrt so funktioniert. Also die Linke lenkt ab, weil sie die realen Probleme der Leute nicht ändert. Und auch Trump lenkt ab. Der ändert nämlich auch nicht sehr viel daran, ein bisschen vielleicht schon, weil er sozusagen versucht, Reindustrialisierung zu versprechen und so weiter. Fraglich, ob ihm das gelingt, aber immerhin spricht er ökonomische Notlagen an. Aber hauptsächlich funktioniert auch seine Politik symbolisch, denn er gibt sich künstlich als Rüpel, vielleicht noch mehr, als er es wirklich ist, und spricht primitiv. Und die Leute, die zornig sind, sagen dann, oh, das ist einer von uns, der redet wenigstens so wie wir. Und das reicht aus, um ihn zu wählen. Also auch Trump macht Symbolpolitik.
Mhm. Kommen wir zurück zu unseren Linken, die ja ordentlich eine Klatsche gekriegt haben von Ihnen heute. Sehen Sie für die noch irgendeine Chance? Sehen Sie die noch irgendwo wieder zurückgehen in kämpferische Zeiten?
Ja, eigentlich müssten die Zeiten ja günstig sein. Für viele Leute verschlechtert sich ihre Lebenssituation. Die Corona-Krise sorgt für eine gewaltige ökonomische Belastung der Menschen. Es gibt ein ökonomisches Massensterben von Kleinunternehmen. Eine enorme Kapitalkonzentration und Proletarisierung findet statt. Nur natürlich entsteht der Kampfgeist und der Kampfwille der Menschen nicht immer genau dann und genau dort, wo die Probleme am größten sind. Da haben sie existenzielle Sorgen und sind vielleicht zu sehr außer Atem, um sich überhaupt wehren zu können. Mhm. Aber wenn die Linke eine Chance haben will, dann muss sie, glaube ich, sehr kritisch dieses ganze Erbe dieser sogenannten Postmoderne betrachten. Das war sozusagen das Kulturprogramm, das uns diese Identitätspolitik gebracht hat. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dem kritisch gegenüber zu sein und die Postmoderne eigentlich als das Kulturprogramm dieser neoliberalen ökonomischen Beraubung zu begreifen.
Ja, aber das Thema wird ja immer größer, ja? Identitätspolitik, Gender, auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch in Deutschland, die fangen jetzt immer mehr an, auch diese Gendersprache einzuführen. Da tun mir die Journalistinnen ohne Teleprompter leid, weil dann wird es schwierig, sich das alles zu merken, jedenfalls in meiner Altersklasse. Möchten Sie nicht noch mal ran an das Thema, jetzt wo es größer wird?
Vielleicht wird es einmal notwendig, aber ich glaube, sozusagen für eine Zeit lang die entscheidenden Dinge dazu gesagt zu haben und habe mich inzwischen einem anderen Thema zugewendet. Ich habe soeben gestern mein neues Buch vom Verlag zugeschickt bekommen. Die blitzenden Waffen, ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich da gut hinein.
Die blitzenden Waffen über die Macht der Form.
Genau. Ja.
Aha, ganz kurz, in zwei Sätze, worum geht's? Ganz kurz.
Die Idee ist die, gute Argumente müssen auch schön sein. Das lehrt ein antiker Rhetoriklehrer Quintilian. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob diese Schönheit nur eine Zierde ist, die man sozusagen nachträglich drauf tut, oder ob nicht selbst die Wissenschaften bis zu einem gewissen Grad von der Eleganz, von der Schönheit, von dem Wortwitz leben und ob das nicht sogar eine erkenntnisleitende Funktion hat. Ja? Also sozusagen gute Titel von Büchern zum Beispiel, ne? Die machen ja nicht nur Appetit aufs Lesen, sondern die waren vielleicht sogar der Anfangspunkt dieser Erkenntnis. Die sind vielleicht der erste Punkt, an dem diese Erkenntnis als Durchbruch gelungen ist.
Vielen Dank, Professor Pfaller, und schönen Gruß in dieses schöne Haus ins Waldisviertel.
Vielen Dank, Frau Peradovic. Es war eine Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Vielen Dank. Und an euch da draußen, also wir haben dieses Gespräch geführt, um die Debatte um die Identitätspolitik und auch um Gender neu zu eröffnen. Das Thema wird uns noch viele Jahre beschäftigen und ich glaube, es wird uns immer mehr beschäftigen. Und wir sollten das breit diskutieren, also nicht nur in der intellektuellen Schattenwelt an irgendwelchen Unis, sondern ich finde auch einfach mal so in Talkshows. Wir sollten alle mitreden bei diesem Thema. Und ich wünsche jedenfalls allen Geschlechtern eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.